Ja, hallo miteinander und willkommen bei unseren Dialogen mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werfen hier ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. In unserer Reihe über die Macht der Worte hatte Alex ja bereits vor einigen Wochen über Manipulation gesprochen. Darüber, wie eine passende Wortwahl bestimmte Reaktionen oder Verhaltensweisen bei Menschen triggern kann. Und auf Anregung von Rainer möchte ich euch heute für ein weiteres manipulatives Instrument sensibilisieren. Ein Instrument, das sowohl von Werbestrategen wie auch von Politikern gerne gezielt eingesetzt wird, letztlich um andere in ihrem Sinne zu beeinflussen. Solchen Strategien kann man sich eben nur entziehen, wenn man sie kennt, wenn man sich ihrer bewusst ist. Darum reden wir darüber. Heute geht es um das Prinzip der scheinbaren Verknappung von Dingen. Und der Titel dieser Episode macht schon deutlich, in welche Richtung das gehen kann. Wenn etwas scheinbar nur begrenzt zu haben ist, ist unsere Wahlfreiheit eingeschränkt. Ob dieses Etwas nur in limitierter Stückzahl verfügbar ist oder nur für bestimmte Zeit oder auch nur für ganz bestimmte Personen, in dem Moment, wo wir unsere Wahlfreiheit eingeschränkt sehen, zucken wir in aller Regel. Die Tendenz ist einfach zuzugreifen, bevor die Chance nie wiederkommt. Und da ist die Frage schnell zweitrangig, ob wir das Ding, um das es geht, tatsächlich brauchen. Diese Frage ist natürlich nicht vollkommen egal. Damen-Feinstrumpfhosen brauche ich persönlich nun wirklich gar nicht, egal wie knapp sie sind. Aber wenn es um Dinge geht, an denen ich ein prinzipielles Interesse habe, die ich also zumindest vielleicht potenziell kaufen würde, dann sieht es anders aus. Dann wollen wir einfach später ungern bedauern müssen, nicht zugegriffen zu haben, als wir die Chance hatten. Also greifen wir zu. Natürlich gibt es da sehr plumpe Strategien, die dieses Prinzip nutzen. So offensichtliche Manipulationsversuche, dass eigentlich jeder von uns den Kopf schüttelt. Und trotzdem funktioniert das Prinzip in der Praxis ja oft genug, sodass es sich scheinbar lohnt. Aber es gibt eben auch subtilere Methoden und gegen die kann man sich schon schwerer wehren. Und außerdem kommt es natürlich auch darauf an, worum es konkret geht. Sammler greifen zum Beispiel gerne bei scheinbar knappen Dingen selbst für überhöhte Preise zu. Diese Tendenz, bei scheinbar knappen Angeboten gerne zuzugreifen, kann man aus psychologischer Sicht mit der sogenannten Reaktanztheorie erklären. Die hat der amerikanische Psychologe Jack V. Brame bereits in den 1960er Jahren begründet. Die Grundidee ist aber eigentlich ziemlich einfach. Wenn wir unsere Wahl oder Handlungsbereitschaft als bedroht oder eingeschränkt empfinden, dann finden wir das spontan unangenehm. Fühlt sich blöd an, klar. Wer will sich schon gern in seinen Entscheidungen einschränken lassen? Und dieses unangenehme Gefühl nannte Brehm Reaktanz. Die wollen wir jetzt grundsätzlich gerne loswerden und mindern. Und das tun wir, indem wir genau das tun, was wir gerade als bedroht ansehen oder was eingeschränkt werden soll. Ganz praktisch, verbietet dir jemand Süßigkeiten zu essen, bist du unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit minderst du, indem du Süßigkeiten isst. Nun ist das Ganze so lange nicht richtig interessant, wie du ohnehin diese Süßigkeiten gegessen hättest, ob mit Verbot oder ohne. Spannend wird es, wenn du erst als Effekt des scheinbaren Verbots oder einer Limitierung Süßigkeiten isst, obwohl du vielleicht ohne diese Verknappung gar kein gesteigertes Interesse daran gehabt hättest. Also erst die scheinbare Knappheit macht das Betreffende interessant und erzeugt das Bedürfnis. Dinge, die man nicht haben kann, empfinden wir schnell als interessanter und wertiger als das, was wir unbegrenzt haben. Bekocht euch euer Partner täglich, ist die Wertschätzung auf Dauer geringer, als wenn es irgendjemand vielleicht ausnahmsweise mal tut. In diesem Fall traurig, aber wahr. Wir wollen also immer unsere Wahl- oder Entscheidungsfreiheit behalten. Und wenn wir das Gefühl haben, dass diese Wahl- oder Entscheidungsfreiheit eingeschränkt oder gefährdet ist, wollen wir das, worum es geht, noch mehr als vorher. Eine automatische Gegenreaktion, wenn man so will. Da liegt es natürlich nahe, dass nachdem Jack Brehm diese Reaktanztheorie aufgestellt hat, auch ziemlich schnell jemand auf die Idee kam, das auf den Wert von Waren oder Dienstleistungen zu beziehen. Und dieser jemand war in diesem Fall ein amerikanischer Sozialpsychologe namens Timothy C. Brock. Er stellte vereinfacht gesagt fest, je unerreichbarer, also knapper ein Gut ist, desto höher wird es bewertet. Und er nannte das auch das Hard-to-get-Phänomen. Und das sehen wir nicht nur bei Gütern, sondern auch bei Rechten beispielsweise. Und das sehen wir schon bei Kindern. Wenn Kinder sich das Recht erkämpft haben, irgendetwas zu dürfen, dann ist das häufig so lange vergleichsweise uninteressant, bis dieses Recht in Frage gestellt ist. Dann wird es auf einmal wichtig. Jedem der Kinder fallen dazu sicher viele Beispiele ein, aber das trifft auch auf uns zu. Rechte, die wir haben, aber nicht wahrnehmen, sind so lange irrelevant, bis sie beschnitten werden sollen. Dann sieht es anders aus. Nehmen wir nochmal Kinder und Spielzeuge als Beispiel. Denken Sie an ein Spielzeug, das ziemlich uninteressant zu sein scheint und deshalb dauerhaft nicht benutzt wird. Sobald es aber ein anderes Kind möchte, dann ändert sich die Situation grundlegend. Reaktanz. Denn jetzt ist die Wahlfreiheit des Kindes eingeschränkt. Die Verfügbarkeit ist nicht mehr gegeben und sofort ist das Bedürfnis nach diesem Spielzeug groß. Kennt auch jeder, der Kinder hat. Auch später finden wir diesen Effekt, beispielsweise in der Pubertät. Da kämpfen Jugendliche ja zwangsläufig um Rechte, um neue Freiheiten und gefühlt damit auch um ihre Identität als eigenständiger Mensch. Und da schlägt häufig insbesondere bei vergleichsweise strengen Eltern etwas zu, was auch als Boomerang-Effekt bezeichnet wird. Im Grunde genommen aber auch nur das, was wir Reaktanz genannt haben. Je stärker ein Verbot ist, das Eltern pubertierenden Jugendlichen gegenüber aussprechen, desto mehr triggern sie damit gleichzeitig ein zunehmendes Interesse an genau dem, was untersagt wurde. Soll natürlich nicht heißen, dass Eltern prinzipiell nichts verbieten dürften, aber sie sollten sich schon überlegen, ob im Einzelfall ein mehr oder weniger kompromissloses und ultimatives Verbot nicht kontraproduktiv ist und eher das Gegenteil bewirkt. Einfach mal drüber nachdenken. Aber kommen wir doch noch einmal zum Einsatz dieses Prinzips in der Wirtschaft zurück. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Nachfrage im Verhältnis zum Angebot den Preis bestimmt. Wobei es nicht einmal darum geht, ob Produkte oder Waren tatsächlich knapp sind oder ob sie künstlich verknappt werden oder ob sie eigentlich gar nicht knapp sind, die Kunden das aber glauben. Denn nur die Annahme des Kunden ist das Entscheidende. Geht er davon aus, dass etwas in absehbarer Zeit nicht mehr zur Verfügung stünde, gewinnt dieses Etwas gefühlt sofort an Wert und erscheint damit auch begehrenswerter. Der Kunde fühlt sich damit in einer Konkurrenzsituation, denn angeblich ist die Nachfrage ja höher als das Angebot und jetzt hat er noch die Chance zuzugreifen, danach ist es zu spät. Angeblicher Zeitdruck ist also ein weiterer Faktor, der den Effekt verstärkt. Und dieser Zeitdruck wird auf zwei Ebenen aufgebaut. Einerseits in Bezug auf die Zeit, nach der das betreffende Produkt angeblich nicht mehr verfügbar sei. Andererseits aber auch in Bezug auf die kurze Bedenkzeit, die ich deshalb angeblich habe. Denn andere warten natürlich schon und stehen sozusagen Schlange und greifst du nicht sofort zu, dann tun es andere im Handumdrehen. Dadurch wird natürlich auch ein ebenso sozialer wie emotionaler Druck aufgebaut. Und der Kunde kann sich diesem Druck nur entziehen oder ihn lindern, indem er zugreift. Oder er muss eben mit dem Gefühl einer womöglich nie wiederkehrenden Gelegenheit leben, die er versäumt hat. Der einzige andere Ausweg, nämlich der einer sachlichen Analyse der Situation und des Bedarfs und der Qualität des Produkts, dieser Ausweg, der wird versperrt, eben durch den aufgebauten Zeitdruck. Ein anderes spannendes Anwendungsgebiet der Reaktanztheorie bezieht sich nicht auf Dinge, sondern auf Informationen. Denn auch die können ja angeblich verknappt werden. Und wie es das Reaktanzprinzip aussagt, ist damit sofort das Bedürfnis nach diesen unzugänglichen oder geheimen Informationen gesteigert. Ein Insider-Tipp, den eigentlich niemand bekommen dürfte, den dir auch auf keinen Fall jemand anvertrauen dürfte, der ist natürlich viel interessanter als eine Information, die alle haben oder alle bekommen können. Und das Problem liegt nun darin, dass wir diese angeblich geheim gehaltenen, zurückgehaltenen, unterdrückten Informationen zugleich auch eine größere Bedeutung zubilligen. Aktuell ist das sehr interessant, weil in der Politik von einigen Seiten gerne auf dieser Ebene argumentiert wird. Dann werden angebliche Fakten angedeutet, von denen die da oben auf keinen Fall wollen, dass sie an die Öffentlichkeit geraten. Und es geht auch noch offensiver, wenn man nämlich behauptet, etwas wäre zensiert und dürfe nicht gesagt werden. Die angebliche Zensur ist ja dann geradezu ein Beleg für die Wichtigkeit der betreffenden Information, wenn auch nur ein Scheinbeleg. Aber spannend wird es dadurch alle Male. Da drückt man einfach auf den richtigen Knopf des Unterbewusstseins. In der Praxis ist es natürlich nicht ganz so einfach, wie ich es gerade dargestellt habe, denn die generelle Glaubwürdigkeit desjenigen, der die Information gibt, ist ja offensichtlich ein weiterer Faktor. Einer, den ich bislang außen vor gelassen habe. Steht jemand mit dem berühmten Aluhut auf dem Kopf vor uns und erzählt uns etwas von Geheiminformationen, die er über die CIA erhalten hat, dann ist unsere spontane Einschätzung natürlich eine vollkommen andere, als wenn jemand vor uns steht, den wir prinzipiell für glaubhaft und vertrauenswürdig halten. Das Problem dabei ist allerdings, dass unser subjektives Empfinden von Glaubwürdigkeit ja nicht nur in dem begründet liegt, der eine Information gibt, sondern eben auch in dem oder denen, die diese Information bekommen. Dem derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump werden wieder und wieder Lügen, Unwahrheiten und Verdrehungen von Tatsachen nachgewiesen. Seine Anhänger glauben aber trotzdem, was er sagt und halten ihn für vertrauenswürdig. Für viele von uns unverständlich, aber wenn wir ehrlich sind, ticken wir auch nicht grundsätzlich anders. Wir glauben einfach nur anderen Personen. Ob die wirklich glaubwürdiger sind, können wir meist gar nicht beurteilen. Aber mit der Psychologie der Glaubwürdigkeit kommen wir ein wenig vom Thema ab. Das wäre Stoff für eine andere Episode. Bleiben wir noch abschließend bei der Reaktanz und der Verknappung. Für diejenigen, die beispielsweise Volkswirtschaftslehre studiert haben, ist das ja ein zentrales Thema. Eigentlich das zentrale Thema. Denn in der Volkswirtschaft geht es ja um nichts anderes als um die Verteilung knapper gesellschaftlicher Ressourcen. Ob Knappheit von etwas Bestimmtem nun für dich oder mich tatsächlich ein Thema ist, hängt in der Praxis von verschiedenen Faktoren ab. Und das ist nicht etwa nur der konkrete Bedarf an dem, worum es geht. Verschiedene Versuchsreihen konnten zum Beispiel belegen, dass es für die Probanden wichtig ist, warum ein Produkt gerade knapp ist. Das ist natürlich nachvollziehbar, denn wenn es beispielsweise nur eine temporäre Lieferverzögerung ist, dann sieht unsere spontane Reaktion sicher vollkommen anders aus, als wenn wir davon ausgehen, dass es tatsächlich prinzipiell nur noch wenig von etwas gibt und dann womöglich nie wieder. Und auch wenn Knappheit aus einer angeblichen riesigen Nachfrage resultiert, fühlt sich das für uns anders an. Ein weiterer Punkt, den ich schon kurz angedeutet habe, ist sozialer Druck. Wenn neben oder hinter mir Menschen stehen, die etwas wollen, das limitiert ist, aber ich bin gerade an der Reihe, dann ist die Situation eben auch anders, als wäre ich alleine und würde ein angeblich limitiertes Etwas angeboten bekommen. So oder so, bei der Reaktanztheorie geht es also darum, dass wir uns unwohl fühlen, wenn scheinbar unsere Wahl- und Entscheidungsfreiheit eingeschränkt wird. Und dann neigen wir zu recht spontanen Entscheidungen, um dieses Gefühl zu beseitigen. Und das kann eben auf verschiedene Art und Weisen ausgenutzt werden, um unser Verhalten zu manipulieren. Es ist also gut, das zu wissen und sich darüber Gedanken zu machen. Speziell, wenn wir Claims hören wie limitiert, exklusiv für Sie, nur noch heute und dann nie wieder. Da wäre es gut, prinzipiell erst einmal misstrauisch zu sein. Denn dann ist man auch auf mögliche Manipulationsversuche vorbereitet. Ob es nun darum geht, dass uns ein Verkäufer mit dubiosen Argumenten etwas andrehen möchte oder ob es angebliche vertrauliche Insider-Informationen sind, die uns jemand steckt. Ja, und das war's dann auch wieder für heute. Ich hoffe, der ein oder die andere konnte auch aus dieser Episode etwas zum Nachdenken mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und ich. Wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut!